Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Videos zu Hybrid Cloud mit System Center und Windows Azure. In diesem Teil soll es darum gehen, einen kurzen Überblick über einige Teile der Windows Azure Plattform zu erhalten, die vor allem in dem Szenario der Hybrid Cloud mit System Center relevant sind. Kurz zum Historischen. Windows Azure hat im Juni diesen Jahres, 2012, ein großes Update erhalten. Man spricht da auch von einem sogenannten Spring Release. Wir haben ja schon immer verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie viel, welchen oder welche Anteile des Technologie-Stacks ich letztendlich selbst verwalten möchte. Möchte ich mich um alles selbst kümmern? Möchte ich selbst Netzwerkkabel stecken, die Festplatten einbauen? Oder geht es mir nur darum, letztendlich eine Plattform zu haben? Ein Betriebssystem, auf dem ich irgendetwas laufen lassen kann und alles, was darunter ist, ist nicht mein Kerngeschäft und damit möchte ich mich eigentlich auch nicht beschäftigen. Oder geht es mir gar nicht mal darum, auch nur eine bestimmte Anwendung selbst bereitzustellen, sondern einfach nur eine bestimmte Software als einen Dienst zu benutzen. Ein Beispiel dafür wäre beispielsweise die Verwendung von Office 365. Mit einem SharePoint, der dort läuft, da kümmere ich mich nicht mehr darum, wie SharePoint installiert und konfiguriert wird, im Detail auf welche Datenbanken dort im Backend zugegriffen wird, sondern benutze ich einfach die Prozesse, die Daten, die von der Software zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Spring Release hat sich in Windows Azure eine wesentliche neue Möglichkeit ergeben. Bis dorthin war es im Wesentlichen, war die Plattform stark darauf ausgerichtet, Plattform as a Service und Software as a Service bereitzustellen. Doch mit diesem Spring Release ist letztendlich auch die Möglichkeit hinzugekommen, komplett Infrastructure as a Service zu machen. Sprich, wenn ich wirklich mein eigenes Betriebssystem mitbringen möchte und alles, was darüber kommt, die Middleware, die Laufzeitumgebungen, die eigene Anwendung, dann kann ich das jetzt auch sehr gut in Azure abbilden. Mit dem Spring Update sind dabei neben der grundsätzlichen, relativ abstrakten Möglichkeit, Infrastructure as a Service mit Azure zu betreiben, einige sehr konkrete Möglichkeiten hinzugekommen. Beispielsweise gibt es auch ein komplett neues Management-Portal, mit dem ich letztendlich meine Konfiguration verwalten kann. Oder es gibt auch eine neue SaaS-Komponente. Windows Azure wurde nicht nur im Bereich der Infrastructure as a Service ausgebaut, sondern auch im SaaS-Bereich, wo es nur möglich ist, wirklich innerhalb von 5 Klicks oder zumindest in dieser Größenordnung letztendlich eine Website bereitzustellen aus einem Template. Das muss nicht .NET sein, das kann auch PHP sein, es gibt auch Unterstützung für Python. Jedoch wollen wir uns nun im Rahmen dieses Webcasts vor allem auf den Infrastructure as a Service Bereich konfigurieren und für den sind letztendlich mehrere Dinge recht grundlegend, wovon einer Storage ist. Windows Azure Storage stellt diesen als abstrakte Komponente letztendlich zur Verfügung. Ich kommuniziere nicht mit einer bestimmten Festplatte, wenn ich mein Storage haben will, sondern jeder Storage Account, den ich mir erstelle, das ist letztendlich ein Rahmen, in dem Storage zur Verfügung gestellt wird, bildet insgesamt auf mindestens 3 physische Festplatten ab. Warum das Ganze? Durch diese Redundanz, die dort direkt vorgehalten wird, habe ich quasi komplette Sicherheit, dass sollte eine dieser 3 Festplatten ausfallen, automatisch eine neue von Azure bereitgestellt werden würde und das Ganze vollkommen transparent für die Anwendung ist. Das heißt, wenn ich meine virtuelle Maschine in der Azure-Plattform betreibe, muss ich mir grundsätzlich keine Gedanken mehr machen, dass ich nachts um 2:30 eine SMS von irgendeiner Softwarelösung geschrieben bekomme, die mir sagt, dass gerade mein RAID-Controller kaputt gegangen ist und ich ganz dringend mal in das Rechenzentrum fahren sollte, um mich darum zu kümmern, sondern ich kann mir sicher sein, dass alles von der Plattform automatisch übernommen wird und dass der Storage in diesem Fall einfach funktioniert. Microsoft gibt für den Storage ein monatliches Service Level Agreement mit einer Verfügbarkeit von 99%. Das heißt, auf diesen Dienst kann ich mich in der Regel verlassen. Hinzu kommt, dass ich noch die Option habe, wie meine Daten repliziert werden zu konfigurieren. Standardmäßig werden die Daten innerhalb eines Rechenzentrums repliziert. Wir sehen hier schon, die Festplatten sind auch andeutungsweise in verschiedenen Racks quasi. Das heißt, sollte aus irgendeinem Grund ein ganzes Rack kaputt gehen, beispielsweise wenn der dort eingebaute Switch ausfällt, sind trotzdem noch meine Daten erreichbar. Sprich, ich habe immer eine Verteilung meiner Daten in mehrere Ausfallgebiete. Das heißt, sollte ein bestimmter Bereich ausfallen, ist mein Dienst trotzdem noch erreichbar. Zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, eine Georedundanz zu konfigurieren. Was heißt, dass neben der lokalen Replikation meiner Daten diese auch noch in ein weiteres Windows Azure Data Center repliziert würden, wobei mir Microsoft zusichert, dass dieses mindestens 500 Kilometer weit weg ist. Das ist letztendlich vor allem dann interessant, weil letztendlich auch in Zeiten von wirklich guten Datacentern und toller Technologie man sich nicht sicher sein kann, dass nicht doch eine Naturkatastrophe eine ganze Region auf einmal vom Netz nimmt. Und indem ich sage, ich möchte diese Georedundanz haben, bin ich dort letztendlich auf einer ziemlich sicheren Seite. Der nächste Begriff, mit dem wir uns beschäftigen wollen im Rahmen von Windows Azure, sind die sogenannten Virtual Machines. Es gibt häufig einige Verwirrung um die Virtual Machines als solche, weil es etwas Ähnliches wie letztendlich Virtual Machines im Rahmen von Infrastructure as a Service schon vorher gab. Das Ganze nannte sich so ähnlich, es wurde damals VMroll genannt. Das gibt es immer noch, aber das Anwendungsszenario ist ein anderes. Diese beiden Komponenten unterscheiden sich im Wesentlichen darum, dass die VMroll konfiguriert oder designt ist, um im Rahmen einer zustandslosen Plattform-as-a-Service-Umgebung bereitgestellt zu werden. Dass ich sage, ich habe ein bestimmtes Image, da läuft dann ein Applikationsserver drauf, der irgendwas macht, was für meinen Dienst wichtig ist. Und wenn ich mehr als einen davon brauche, weil beispielsweise gerade ganz viele Leute bei mir einkaufen sind, dann stelle ich einfach noch einen zweiten daneben oder einen dritten daneben. Das Ganze ist sehr serviceorientiert und wird normalerweise offsite zusammengebaut, dann mit Visual Studio konfiguriert und als Dienst hochgeladen. Und das ist nicht wirklich das Szenario, was man in dem Fall für Infrastructure as a Service verwenden möchte. Stattdessen geht es hier um die sogenannten Virtual Machines. Die Virtual Machines wurden, wie bereits erwähnt, im Rahmen des Spring Release eingeführt und unterscheiden sich von der VMroll im Wesentlichen darum, dass sie einen persistenten Speicher haben. Sprich, wenn ich in der VMroll, das ist zwar auch eine normale VM, zu der kann ich mich via RDP verbinden, da kann ich auch Sachen installieren, aber wenn diese VM aus irgendeinem Grund neu bereitgestellt werden muss, weil beispielsweise das Betriebssystem neu gestartet werden musste oder weil die Maschine, auf der das Ganze lief, ausgefallen ist, dann werden meine Änderungen wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt, was nicht wirklich gut ist, wenn ich darauf beispielsweise eine Datenbank betreiben möchte. Die Persistent VM hat dagegen natürlich persistenten Speicher, ermöglicht ein wesentlich einfacheres Hinzufügen von neuen Festplatten und ist insgesamt komplett auf dieses Infrastructure as a Service Modell ausgelegt. Die VAD kann nicht nur offline zusammengebaut werden, natürlich kann sie das auch, aber sie kann auch in Windows Azure direkt erstellt werden. Die Endpunkte, das heißt die Porte, über die mein Dienst erreichbar ist, sind flexibel zur Laufzeit über das Portal konfigurierbar bei der Virtual Machine Role, wohingegen in der VMroll diese vorher in einer Konfiguration in Visual Studio festgelegt wurden. Im Rahmen dieser Virtual Machine Role habe ich nicht nur die Möglichkeit, ein einzelnes Betriebssystem zu verwenden, sondern ich habe in der Tat die Möglichkeit, verschiedene Betriebssysteme zu verwenden, genauso wie ich in dem Hyper-V in meiner On-Premises-Installation letztendlich auch ein Linux betreiben kann, kann ich das natürlich auch im Rahmen von Windows Azure. In der Tat ist es so, dass von verschiedenen Partnern bereits vorkonfigurierte Images sogar bereitgestellt werden, die direkt über die Service-Dialoge von Windows Azure konfigurierbar sind. Der dritte zentrale Begriff sind die sogenannten Cloud-Services. Cloud Services stellen letztendlich einen logischen Container zur Ausführung von VMs dar. Wenn ich mir nur eine einzelne Virtual Machine anlege, dann ist diese implizit in einem Cloud Service drin. Dieser wird allerdings nicht extra angezeigt. Das Ganze hat letztendlich einen Hintergrund für Leute, die gerade erst die Plattform auch kennenlernen möchten und sich nicht erst mit was sind Cloud Services und wie bediene ich sie und was muss man da machen, beschäftigen wollen. Wird das im Rahmen von solchen einfachen Anwendungsfällen nicht explizit angezeigt. Jedoch, sobald ich eine zweite VM hinzufüge zu diesem Cloud Service, kann ich das Ganze dann ansehen. Cloud Service besitzen ein eigenes logisches virtuelles Netz. Das heißt, sie sind untereinander via Netzwerk erreichbar und von außen via einer öffentlichen IP erreichbar. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Rolle habe, die beispielsweise einen Webserver oder einen sonstigen Webservice zur Verfügung stellt, kann ich die entsprechende Durchleitung der entsprechenden Ports über das Portal zur Laufzeit konfigurieren. und ein letztendlich für diesen für unser Hybrid-Cloud-Szenario wesentliches zusätzliches Merkmal der Cloud-Services ist, dass sie via VPN mit unserer On-Premises-Infrastruktur verbunden werden können. Es gibt ja eine Standard-IPsec-Implementierung, für die man bereits Beispielkonfigurationsdateien für gängige Router zur Verfügung gestellt bekommt. Das geht dort um Modelle von Cisco und Juniper. Allerdings ist es auch möglich, beispielsweise im Rahmen einer Windows Server RAS-Rolle und ähnliches das VPN zu realisieren. Dazu gibt es auch noch einen eigenen Webcast. An dieser Stelle haben wir die wesentlichen Begriffe für das Verständnis der Plattform auch schon erwähnt, zumindest für das IEEE-Pro-Szenario, in dem wir uns gerade befinden. Und wir können uns das Ganze nun einmal in der Praxis angucken. Zwar kann ich das Portal erreicht man unter dem leicht zu erratenden Namen windowsazure.com. Und ich habe hier die Möglichkeit, mich mit meiner Live-ID anzumelden. Es gibt eine dreimonatige Testversion, mit der ich das Ganze ausprobieren kann. Ich bekomme in dieser Testversion ein Freikontingent zur Verfügung gestellt, welches mir die Ausführung von VMs ermöglicht, ohne letztendlich, dass direkt Kosten anfallen. Wir sehen schon, wir haben hier ein schönes Modern UI Interface, wo ich eine Übersicht über alle momentan laufenden Dienste bekommen könne. Ich kann mir diese auch extra aufschlüsseln lassen, beispielsweise nach Websites. Ich habe hier momentan keine angelegt, oder nach Storage Accounts, die ich betreibe. Kann man eine Liste aller virtuellen Maschinen anzeigen lassen. Die Liste der virtuellen Maschinen bietet mir verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kann ich eine bestimmte Maschine genauer anschauen. Ich kann sehen, wie viele Kerne momentan zur Verfügung gestellt werden. Ich kriege ein gutes Monitoring. Sehe, wie viele Disk-Read-Writes hier beispielsweise verbraucht werden, welche Endpunkte für diese VM konfiguriert sind. Und habe beispielsweise auch die Möglichkeit, mich direkt über das Managementportal mit dieser VM zu verbinden, indem ich hier auf Connect drücke. Und dann erhalte ich eine RDP-Datei, die die Konfiguration für diese VM enthält und es mir ermöglicht, mich zu dieser zu verbinden. Wir sehen, ich habe hier in dem Fall einen Windows Server 2008 R2. Logge mich hier das erste Mal ein, deswegen dauert es noch einen Moment. Aber habe dann hier ganz normal die Möglichkeit, entsprechend auf das System zuzugreifen. Und wie gesagt, es handelt sich um eine persistente VM, sprich sämtliche Anpassungen, die ich in diesem Fall an dem System mache, bleiben konstant bestehen, auch wenn ich die Maschine beispielsweise herunterfahre und später wieder hochfahre, wenn ich auch einfach nur, ich kann die Maschine teilweise sogar aus dem entfernen, solange ich die VHD aufhebe, in der letztendlich die Konfiguration gespeichert ist, kann ich aus dieser jederzeit wieder meine VM gewinnen. Wir sehen, dass diese VM unter einem bestimmten DNS-Namen erreichbar ist und einen bestimmten Hostnamen hat. Die sind in dem Fall verschieden. Wir kommen gleich darauf, warum. Stichwort Cloud Services. Wir sehen, dass sie via einer öffentlichen virtuellen IP-Adresse erreichbar ist und dass sie auch eine interne IP-Adresse hat. Die interne IP-Adresse ist in diesem Fall genau die IP-Adresse, die das System lokal bezogen hat in dem virtuellen Netz, in dem es momentan sichtbar ist. Wir sehen, wenn wir hier eine Abfrage machen, dass es genau diese IP ist. Und wir kriegen zusätzlich einige Informationen, die beispielsweise für den Support wichtig sind, eine Deployment-ID, was letztendlich eine ID genau dieser Instanz im gesamten Datacenter ist, eine Subscription-ID, unter welcher Subscription das momentan läuft. Das ist ein Name, den kann ich selbstständig angeben. Und wir sehen auch, dass ich nicht nur für Windows-Unterstützung habe, sondern beispielsweise auch für Linux. Ich kann mich hier via SSH direkt auf die Maschine einwählen. Wie bereits erwähnt, bilden die VMs zur Erhaltung ihres Storages auf sogenannte Storage Accounts ab. Wir haben hier momentan zwei Storage Accounts konfiguriert, erhalten auch für diese Monitoring-Informationen, wenn wir es einschalten. Standardmäßig ist es deaktiviert, damit weniger ja letztendlich Daten in diesem Fall anfallen. Es geht ja auch, wenn ich dort jedes Mal eine Logdatei schreibe, wenn auf den Storage zugegriffen wird und da laufen 10, 20 VMs drin. Das werden ja auch, also die Logs verbrauchen dann mit der Zeit auch eine gewisse Speichergröße und man kann sagen, dass man das standardmäßig nicht will. Gerade für Leute, die neu einsteigen und davon nichts wissen, die werden wahrscheinlich nicht begeistert sein, wenn dort sofort Kosten entstehen. Deswegen ist es standardmäßig deaktiviert. Ich kann allerdings, wenn ich möchte, mir das aktivieren und dann da die zusätzlichen Informationen, gerade wenn ich noch in der Entwicklung eines Dienstes bin, natürlich bekommen. Der Zugriff auf Storage Accounts erfolgt über ein sogenanntes Key-Value-System. Sprich, jeder Storage Account hat einen Namen, unter dem er global im Azure-System identifiziert werden kann. Man sieht das Ganze auch, die einzelnen Unterteile des Storages. Storage gliedert sich intern nochmal in drei verschiedene Varianten. Wir haben uns hier nur mit den sogenannten Blobs, den Binary Large Objects, beschäftigt, was in diesem Fall einfach die unstrukturierteste Form ist, nämlich einfach ein Container für irgendwelche Daten, wo wir in dem Fall unsere VHDs reintun können. Wir könnten natürlich auch noch die Table Storages oder die Queue Storages benutzen, wenn wir das wollen. Und diese sind dann jeweils global unter dieser URL erreichbar, wo ich beispielsweise auch einen öffentlichen Zugang einrichten könnte, um Daten oder ähnliches auszutauschen. Die Authentifizierung erfolgt über einen Zugangsschlüssel. Ich kriege davon genau zwei. Die unterscheiden sich nicht, also sind qualitativ gleichwertig. Die Idee ist, dass wenn ich den ersten verloren habe oder nicht mehr Zugriff darauf habe oder Leuten, die momentan mit dem ersten auf den Storage zugreifen, vielleicht keinen Zugang mehr gewähren möchte, dass ich dann noch einen zweiten habe. Und wie bereits gesagt, ist es in Windows Azure möglich, innerhalb weniger Klicks eine VM oder einen Storage-Account anzulegen. Beispielsweise lässt sich eine VM anlegen, indem ich auf ich möchte ein neues Objekt anlegen klicke. Und eine VM ist ein Objekt vom Typ Compute. Es geht darum, dass Sachen letztendlich vor allem CPU-Ressourcen verbrauchen. Man findet ja auch die Websites, wohingegen bei den Data Services halt Dinge wie Storage Accounts oder SQL-Datenbanken wären. Wir könnten hier nun eine VM anlegen und haben hier die Möglichkeit, entweder mit dem Ausfüllen einer Maske selbst zu erstellen oder aus einer Galerie von vorkonfigurierten Images bereits zu wählen. Wir sehen hier, wie bereits erwähnt, mehrere vorkonfigurierte Windows-Images, allerdings auch Images von anderen Herstellern. Ich könnte jetzt sagen, dass ich beispielsweise ein Ubuntu haben möchte und ich nenne das Demo Linux 4. Lege noch einen Benutzernamen an. Ich kann an dieser Stelle nicht einen bereits vom System reservierten Namen nehmen, sondern müsste hier einen eigenen, der nicht belegt ist, wählen. Wähle dann hier noch aus, welche Größe ich haben will. Es gibt dann fünf verschiedene Größen. Die Standardeinheit ist eine Small VM, in der auf die alles abgebildet wird. Und ich könnte hier an dieser Stelle sagen, ob ich eine neue virtuelle Maschine erstellen möchte, dann wäre sie, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, implizit in einem eigenen Cloud-Service, würde ein eigenes virtuelles Netz erhalten. Oder ich könnte sagen, ob ich die bereits zu einem bestehenden Cloud-Service verbinden möchte. Und wir sehen hier, wir haben bereits mehrere Cloud-Services, die hier erstellt sind. Beispielsweise haben wir hier einen mit drei Windows-VMs und wir könnten die jetzt hier einfach dazufügen. Dann sagen, welchen Storage-Account man benutzen möchte. Man kann dort entweder sagen, dass irgendeiner gewählt werden soll oder ein spezifischer und würden an dieser Stelle noch die Option kriegen, ob wir ein sogenanntes Availability Set konfigurieren möchten. Wie bereits gesagt, standardmäßig wird nur eine Instanz der VM im Rechenzentrum vorgehalten. Und wenn dort eine beispielsweise Hardware-Defekt auftreten würde, würde das dazu führen, dass in dem Fall auch meine eine Instanz, wenn dieses eine Rack aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar ist, eben auch nicht mehr erreichbar wäre. Durch das Erstellen einer Hochverfügbarkeit könnte ich hier dafür sorgen, dass ich zwei Instanzen vom gleichen Typ habe, die als Failover interagieren würden. Und wenn dann eine VM aufgrund eines Hardware-Defekts ausfallen würde, was in der Tat allerdings sehr, sehr selten passiert. Also wie gesagt, die SLAs von Windows Azure sind öffentlich einsehbar und sind in dem Bereich ähnlich dem Storage. Aber wenn ich sage, 99,9% reicht mir nicht, dann könnte ich hier noch ein Availability Set erstellen. Und damit habe ich den Dialog auch schon abgeschlossen. Ich sehe hier, dass jetzt meine Virtual Machine erstellt wird und kann jetzt hier zu dem entsprechenden Cloud-Service wechseln, wo dann meine Maschine, wenn sie dann fertig provisioniert ist, das dauert einige Minuten, 10 bis 15 Minuten normalerweise, wo sie dann hier entsprechend erscheinen würde. Damit auch schon genug zu Azure als Plattform an dieser Stelle. Letztendlich soll es darum gehen, das Ganze ja im Rahmen einer Hybrid-Infrastruktur zu verbinden und den Zeitrahmen auch nicht komplett zu sprengen. Deswegen an dieser Stelle wieder zurück zur Ausgangsfrage, wie man das Ganze letztendlich verbinden kann. Dazu mehr im dritten Teil dieses Webcasts.